Hallo zusammen, es ist der 5. Juni 2020, mein Name ist Gregor Kulosa und heute nehme ich Sie mit nach Chicago. Abgesehen von Udo Jürgens waren schon viele in New York und auf Hawaii, am Grand Canyon und in San Francisco. Aber Chicago liegt ein bisschen abseits der üblichen touristischen Routen. Es ist extrem sehenswert, nicht nur wegen der Skyline, sondern auch der großartigen Museen. Beispielsweise dem Chicago Arts Institute mit so berühmten Werken wie den Night Hawks, den Nachtfalken von Edward Hopper oder auch wegen der Chicago Symphony. Unter anderem möchte ich Ihnen etwas über das Essen erzählen und deshalb passt es ganz gut, dass der Begriff Chicago eine Bedeutung hat, nämlich in der Sprache der Miami-Indianer heißt Chicacua wilde Zwiebel. Übrigens Chicacua, nicht Chicacua. Deshalb sprechen Kenner und alteingesessene Chicagoans den Ort auch Chicago aus und nicht Chicago. Chicago klingt zu sehr nach Chicken, Chicago hingegen nach Schick. Der Begriff wurde von den französischen Trappern aufgegriffen, Chica-Dingens, und dann französisch C-H-I-C geschrieben. Und das war ursprünglich Chicago. Aber dann wurde Nordamerika halt eben englisch-amerikanisch und dann spricht man's Chi aus. Aber das ist nicht richtig. So kam es jedenfalls. Ich will übrigens nicht verheimlichen, dass als Deutung des Wortes auch Sumpf oder Marschland oder auch Stinktier im Rennen sind. Seit 1890 ist Chicago Millionenstadt. Und der wirtschaftliche Boom führte zu irrsinnigen Bodenpreisen im Stadtzentrum. Und da war das ein schöner Umstand, dass Herr Elisha Graves Otis im Jahre 1853 den absturzsicheren Aufzug erfand. Und Chicago wurde, anfangs viel rasanter und eindrucksvoller als Manhattan, zur Bühne der ersten Wolkenkratzer. Das erste Wolkenkratzer der Welt wurde 1885 in Chicago gebaut. Ein Versicherungskonzern, Home Insurance, war der Besitzer. Das wurde in den 1930er Jahren wieder abgerissen. Das Haus hatte 10 Stockwerke und eine Höhe von 42 Metern. Das nannte man damals Hochhaus oder Skyscraper. Eine Kuriosität in Chicago ist der Chicago River, denn ursprünglich mal floss der Fluss dort, wo jetzt Chicago ist, hinein in den Michigansee. Ach, in Klammern klar, Chicago liegt am Lake Michigan, einem der großen Seen im Herzen Nordamerikas, und daraus ergibt sich eine prachtvolle Skyline. Und die kann man super gut über den Fluss genießen und über eine Schiffstour vom Fluss in den See, sodass man diese gewaltige Hochhauskulisse dann toll vor Augen hat. Also der Fluss, ursprünglich floss der Fluss hinein in den See. Aber der ganze Dreck, den die Millionenmetropole verursachte, der floss mit, verdreckte dann das Wasser vom Lake Michigan, das die Leute als Trinkwasser benutzten, und die Folge war Cholera. Und das hatte zur Folge, dass man beschloss, wir sind im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die Fließrichtung des Flusses einfach umzudrehen. Die drehen einfach die Richtung um. Also statt rein in den See fließt seit dem Jahre 1900 das Wasser raus aus dem See, hinein in den Fluss, und der Dreck geht ab ins Hinterland und der See ist wieder sauber. Und sauber genug jedenfalls als Trinkwasserreservoir. Die beste Gegend in der Stadt ist entlang der sogenannten Magnificent Mile, der herrlichen Meile, der großartigen Meile. Und die zieht sich vom Fluss im Süden bis zum Drake Hotel im Norden, markiert also ein wichtiges Stück in der Innenstadt. Und in der Tat ist es prächtig auf dieser Meile. Architektonische Juwelen der frühen Wolkenkratzer-Architektur findet man direkt an der Brücke über den Fluss, nämlich das Wrigley's Building, genau die von den Kaugummis, von Wrigley's Spearmint Gum. Also das Wrigley's Building, dessen oberer Abschluss in 130 Metern Höhe sich stilistisch an der Giralda von Sevilla orientiert. Nur halt eben noch schöner natürlich als die Giralda von Sevilla. In Amerika ist alles größer und schöner. Die Giralda von Sevilla übrigens, für den, der es nicht weiß, ist der alte Glockenturm der Kathedrale von Sevilla. Und gegenüber steht der Tribune Tower, der von einer Tageszeitung, der Chicago Tribune, 1922 geplant wurde. Meine Güte, wird jetzt demnächst 100 Jahre alt. Und zwar, gut zuhören, sollte ein Entwurf eingereicht werden, der zum schönsten und ins Auge springendsten, prägnantesten Hochhaus der Welt werden würde. Das wollte man haben, 1922. Und die Architektur Die Architekten haben damals tatsächlich eine amerikanische Variante der Kathedrale von Rouen in Frankreich im gotischen Stil mit Strebepfeilern, Kriechblumen und so weiter realisiert und das auf 141 Metern Höhe. Also genau diese beiden wirklich eindrucksvollen Gebäude, in denen europäische Architekturstile vollkommen absurd in die Höhe gezogen worden sind, sieht aber trotzdem super aus. Genau diese beiden tollen Gebäude stehen am Anfang der Magnificent Mile und dann reihen sich dort entlang die schönsten Modegeschäfte und die größten Marken der Welt. Also die teure Einkaufsmeile der Stadt. Im Norden der Magnificent Mile ragt dann der Hancock Tower in den Himmel. Das ist ein schwarzer Riese von 344 Metern Höhe. Zu dessen Füßen liegt das altehrwürdige Drake Hotel, eine der ersten Adressen der Stadt, mit seinen 500 Zimmern, 1920 errichtet, im Stil der italienischen Renaissance. Ja, schick ist eben schick. An der Ontario Street, das ist eine Querstraße der Magnificent Mile, liegt auf Nummer 100 Ost, Lori's The Prime Rib. Lori's ist mein Lieblingsrestaurant in Chicago und es ist unvergleichlich. Bei Lori's gibt es Rindfleisch, Gemüse, Salat, aber in erster Linie Prime Rib. Was ist Prime Rib? Das ist was sehr Amerikanisches. Es schreibt sich P-R-I-M-E und dann Rib, Prime Rib, Prime Rib, also erstklassiges Fleisch aus der Rippe geschnitten. Man denke sich das Kotelettstück vom Rind, andernorts machen die Italiener Bistecca alla Fiorentina daraus. Und wir sind in Amerika, think big, man denke groß, man nehme die gesamte Kotelettseite vom Rind in einem einzigen Stück, inklusive Wirbelsäule und Rippen, das ist ein Riesen-Oschi von etwa einem Meter Länge. Wenn man die Knochen dran lässt, nennt man das Prime Rib. Ohne Knochen wäre das ein Roast Beef, Braten. Den würde man wahrscheinlich nie einen Meter lang an einem Stück braten. Ja. Aber dieses große Stück Fleisch wird, und das macht man in Amerika schon seit Generationen, in Niedrigtemperatur garweise im Ofen gebacken. Und zwar stundenlang bei 80 Grad oder so. Meine Tante Hildegard, die ihr Leben lang in Ontario in Kanada gelebt hat, die hat Prime Rib am Samstagabend in den Ofen geschoben und dann war das Fleisch am Sonntagmittag zum Mittagessen fertig. Ernsthaft, ne? Erst gegen Ende der Garzeit dreht man die Temperatur hoch, sodass der Braten auch eine Kruste bekommt. Und das Ergebnis ist ein unvergleichlich zarter Rinderbraten mit ganz viel Saft. Herrlich. Wenn der frisch angeschnitten wird, sieht das Fleisch lila aus. Es wirkt gar nicht gar. Schon nach einer halben Minute an der Luft verfärbt sich das Fleisch dann. Die Oxidation findet dann statt in Richtung rosa-bräunlich. Ganz, ganz herrlich. Also Prime Rib ist nicht Rippchen. Ja, die sind auch lecker. Aber Prime Rib meint was anderes. Ein Prime Rib würde ich auch jederzeit einem Steak vorziehen, aber in Europa gibt's Prime Rib praktisch nirgendwo auf der Speisekarte, auch weil das so aufwendig zu machen ist. Und sie müssen halt eben, damit sich das lohnt, muss man halt eben so ein halbes Rind dann auch an einem Abend verkaufen können. Und deshalb ist es selten, dass man das bekommt. Übrigens auch in den USA bekommt man das nur an wenigen ausgewählten Stellen. Tja, bei Lori's habe ich die besten Prime Ribs meines Lebens gegessen. Es gibt auch in Kanada noch eine Restaurantkette, bei der man das gut isst, aber bei Lori's ist es am schönsten. Das Restaurant ist traditionell eingerichtet mit Spiegeln an der Wand, einem Plüschteppich, in dem man bis zu den Knöcheln versinkt. Und während man noch in der Karte rumsucht, fällt einem dieses seltsame stählerne Gefährt auf, mit dem ein mützenbewehrter Kellner durch die Tischreihen fährt. Das sieht so ein bisschen aus, dieses Gefährt, wie die frühen Atombomben aus den James-Bond-Filmen mit Sean Connery, also aus den 60er Jahren. Sollte man sich dann, was sehr zu empfehlen ist, für ein Prime Rib entscheiden, fährt der Kellner die Atombombe vor, öffnet simsalabim die Haube und drin lacht einen ein herrliches Stück Braten an, von dem dann ganz nach Bestellgröße kunstvoll heruntergesäbelt wird. There's no business like show business, das Auge ist ja mit, wie wir wissen. Manchmal muss man sich halt quälen, auch bei nur kleinem Hunger, nur dringend empfehlen, sich zu opfern und eine dicke Scheibe Fleisch zu nehmen. Also mindestens 2, wenn nicht 3 Zentimeter Höhe, denn man beißt ganz einfach ganz anders drauf als auf einen flachen Fladen. Traditionell gibt es zu Prime Rib eine gebackene Kartoffel mit Sauerrahm und Schnittlauch und dann Gemüse nach Wahl. Viele nehmen gern gekochten Maiskolben. Ah, und natürlich zum Prime Rib gibt es den Bratensaft in guten Lokalen, separat in einem eigenen Töpfchen zum Reintunken vom Fleisch. Gut amerikanisch nennt sich der Bratensaft Jus für die Franzosen in uns allen. Und Meerrettich, unbedingt gehört Meerrettich dazu, auf gut amerikanisch Horseradish. Bloß keinen Ketchup. Dazu trinkt man beispielsweise ein lokal gebrautes Pale Ale, also ein leckeres, obergäriges, helles Bier, beispielsweise Green Line Pale Ale, das kommt aus Chicago. Mein Gott, jetzt habe ich gerade selbst ordentlich Hunger bekommen, mal sehen, was beim Böhm so in der Theke rumliegt. Nach Chicago fährt Bocardo Fine Travel übrigens in Kombination mit New York. Eine tolle Reise, die zunächst nach Chicago in ein superschönes Boutique-Hotel geht und dann nach Manhattan. Und dort schauen wir uns in 5 Tagen großartige Museen an, gehen zu den Baptisten zum feurigen Gottesdienst, schlendern durch den Central Park und die Fifth Avenue entlang und betrachten das Ganze von oben vom Empire State Building. Das alles in kleiner Gruppe von 6 bis 14 Teilnehmern. Unser gesamtes Reiseangebot finden Sie übrigens bequem unter www.boccardo.de und Boccardo schreibt sich mit CCA, boccardo.de. Das war's für heute. Ihnen allen eine schöne Zeit und alles wird gut.